Bei mir ist der Fabian Kühner.
Zahle du ein, erneut.
Ich glaube, man muss sich nicht mehr vorstellen, wir haben jetzt einige Podcasts mit dir gehört. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen einfach über deinen Tag reden. Wann stehst du auf? Wie fährt der Tag an? Ich finde das immer sehr spannend, vor allem bei anderen Disziplinen.
Ja, gern. Ja, bevor ich bei der Polizei war, bin ich gar nicht früh aufgestanden.
Ja.
In der Polizei musst du das relativ schnell lernen, wenn du am 7. noch nicht im Büro bist. Dann,
echt?
Dann ja, gehörst du den Spätaufsteher. Ja, in der Regel stehe ich eher früh auf.
Was heisst das?
Ja, 5.
Aber ich habe einen 5-Club, ja.
Also 5-Club, gibt es das? Gott. Es ist nicht so, dass ich gern früh aufstehe. Also ich sage nicht, der Morgen ist meine Zeit. Aber ja, es sind einfach produktive Stunden an mich. Und
also dann stehst du auf? Sagen wir um 5:30 und dann?
Ich esse zu Morgen, relativ umfangreich.
Ja.
Versuche das in Ruhe zu machen.
Also kein Nachteil vor der Nase?
Nein.
Ja.
Also wenn jetzt irgendein Fall läuft, wo ich gerade weiss, es könnte jetzt eine Information sein, dann kann es sein, dass ich das Handy in der Nähe habe. In der Regel nicht.
Mhm.
Ja, bei mir liegt ein relativ langer Arbeitsweg vor mir. Also entweder bin ich auf Bern, mit dem Zug, wenn ich einen Tag in Bern gemacht habe, oder dann auf Zürich, das ist gleich auch ein Moment von mir zuhause. Aber die Zeit nutze ich, um so ein bisschen den Tag zu planen, um ein bisschen reinkommen. Und eben auf Bern im Zug, da bin ich einer von denen, der wirklich produktiv arbeiten kann. Und der erste Kaffee ist dann in Bern.
Ah, erst?
Ja, zuhause. So eine Luxusmaschine, die ist super, aber die braucht ewig, bis sie heiß ist.
Und nachher, jetzt bist du im Büro, dann lässt du als erstes einen Kaffee, gehst du eine Kaffeemaschine, oder?
Ja, nein, meistens komme ich so, dass ich eigentlich schon die erste Sitzung dann eine Viertelstunde später habe oder so. In der Regel geht es dann gerade los mit Besprechungen. Und dann sehr oft sind es 3-4 Besprechungen am Tag. Manchmal fast ohne Pause, weil sich das einfach aufgestellt hat. Und Kaffee.
Also täglich?
Nein, nicht täglich, aber ich sage 2-3 Mal in der Woche ist das schon so.
Also viele Sitzungen?
Ja, meine, wir haben doch...
Und sind die nötig?
Gute Frage. Wenn ich sie selber einberufe, sind sie nötig, so schnell.
Nein. Und wie sieht eine Sitzung aus? Gibt es eine Traktandenliste?
Je nachdem. Also wir unterscheiden zwischen... Ich unterscheide zwischen so ein bisschen einem Rapportrhythmus, den man hat bei der Polizei, um den Fortschritt der Arbeiten zu messen. Der ist strukturiert, da gibt es Traktandenlisten. Nicht, da kleben wir nicht total dran, aber gleich versuchen wir dort eine gewisse Pace zu haben. Und dann gibt es so ein Brainstorming-Sitzungen, da fragt man sich dann manchmal, ob es etwas gebracht oder nicht. Und das ist dann lokal. Aber es sind Themen, die wichtig sind, die in der strategischen Ausrichtung. Man sagt, da wollen wir etwas machen und dann muss man manchmal ein brainstormen. Ja.
Und jetzt, bevor du in eine Sitzung gehst, sagen wir, du kommst, hast vielleicht einen Kaffee gehabt, hast eine erste Sitzung, jetzt hast du kurz Pause und die nächste Sitzung. Was machst du denn in dieser kurzen Pause?
Ja, meistens lange es geht schnell, um zu unserer Assistenz zu gehen und zu sagen, hast du noch etwas Dringendes heute, wenn wir heute uns treffen, wenn wir uns absprechen. Ein kurzer Schwatz liegt immer drin, gerne auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, also die ausgedehnten Ganggespräche, die habe ich in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so gehabt.
Aber tust du dich dann mental auf die nächste Sitzung irgendwie vorbereiten?
Bei wichtigen Sitzungen ja. Gerade dann, wenn es darum geht, dass wir einen Entscheid treffen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mache es dann schon nicht vor der Sitzung, sondern in der Regel ist es eben vielleicht Nachmittag vorher oder am Morgen im Zug, wo ich weiss, okay, heute will ich das erreichen in der Sitzung, dann bereite ich mich so vor.
Aber das Problem ist ja dann schon, also ich stelle mir das vor, so die Konzentrationsfähigkeit. Wenn du Sitzung, geht noch die erste, die zweite vielleicht auch noch, aber irgendwann wird es dann auch schwer.
Ja, also ziemlich schnell wird es schwer. Und da ist man abhängig von den, ich sage jetzt, den Leuten, die teilnehmen, die Beitrag bringen. Und ja, wie konkrete Vorschläge kommen, wie gut vorbereitet das sind. Oder in der Regel ist ja eine Sitzung, ich sage jetzt vielleicht zur Besprechung von einem Arbeitsergebnis oder zum Einleiten von den nächsten Schritt. Und jetzt, ich als Vorgesetzter habe die gute Situation, dass ich oft die Aufträge dann geben kann und dann in der Sitzung abholen, wo wir sind, wie machen wir weiter. Und wenn das gut vorbereitet ist, gut präsentiert wird, dann mag ich schon mich konzentrieren. Schlimm ist, wenn es kein Ende hat, dann hängt auch ich ab.
Und dann, was machst
du? Ja, also sage im Extremfall, wie die Sitzung beenden. Und sage, du, das bringt glaube ich nichts heute. Wir sind alle zu müde oder ja, wir kommen da nicht zu einem Ergebnis. In der Regel versuche ich zusammenzufassen, zu resümieren und dann zu vertagen.
Also du hast mir in einem früheren, glaube ich, im ersten Podcast hast mir gesagt, du seist ein ungeduldiger Mensch.
Ja.
Also müssen dann die Leute Angst haben, die bei dir in die Sitzung kommen?
Angst sicher nicht, weil ich würde es in dem Sinn nicht abstrafen, oder? Aber sie merken schon, dass ich etwas erwarte. Dass, ja. Und es ist ja auch so, dass ich habe auch noch einen Chef oder eine Chefin. Ich habe manchmal einen Verfahrensleiter, der ist manchmal auch berechtigt, ungeduldig, und da muss ich auch liefern. Oder?
Ja, vor allem, wenn, also ich, wenn sich alle Zeit nehmen und dann kommt jemand unvorbereitet.
Ja.
Also
ja.
Ich möchte dann nicht mehr vis-à-vis sitzen.
Genau, also die Ungeduld, die kann man doch verstehen in dem Fall.
Nein, auf jeden Fall. Aber weißt du, ihr habt eine eigene Art und Weise, miteinander umzugehen.
Ja, das
also, weißt, wir Anwälte haben eine hohe Frustrationstoleranz. Wir kommen auch überall auf den Grind über. Wir schonen uns auch untereinander nicht unbedingt. Und in den Verwaltungen, ich weiss jetzt nicht, wie es in der Polizei gegangen ist, aber tut man sich ja doch eher mit Samthandschuhen mal anfassen.
Ja, jetzt die Polizei hat natürlich schon auch noch eine gewisse militärische Tradition. Ja, nicht eine starre Tradition dort durch, aber die Leute, die in der Polizei arbeiten, die sind sich in der Regel gewöhnt, dass man zügig zuschafft, dass man zu einem Entscheid hinschafft. Und da kann es natürlich auch sein, dass man sagt, nein, das ist jetzt noch nicht entscheidreif, bitte, das ist nicht gut, macht das nochmal. Ja, das muss man aushalten bei uns. Also, ich glaube, es ist nie wertend im Sinn von, oder abwertend, sondern es ist im Sinn von der Sache.
Also ist es Qualitätsmanagement?
Ja, genau. Also, danke. Ja.
Also, wenn ich jetzt, du hast vorher gesagt, deine Assistentin mal ein kurzes Schwätzchen im Gang. Wenn ich jetzt sie frage, ob du Zwänge und Ticks hast, was würde sie mir denn da sagen?
Ja, sie würde sagen, es sind mehrere, die so einen Pool haben, jemand, der so ein fest mir zugewiesen ist. Und sie würde sicher sagen, ich bin immer in Bewegung. Und sie muss mir dann nachrennen. Mit gewissen Sachen. Aber sie managt das so gut und sie managt auch meine Ticks so gut, dass sie da damit umgehen kann. Und ich glaube, das Nachrennen ist wahrscheinlich das der größte, meistgenannte Tick. Ja.
Also jetzt bist du einfach der Frage ausgewichen. Was sind denn Ticks, wo sie so gut kann damit umgehen?
Ja, sie muss mich manchmal packen für Themen. Sie muss mal sagen, hey, stopp, ansitzen, zuhören.
Gerade so militärisch.
Ich sage, so wirkt es ganz sicher. sie weiss auch, dass ich ja, zum Teil die Sachen nicht mehr präsent habe. Es ist manchmal geht etwas ja, aus dem vollen Speicher raus.
Mhm.
Und ja, dass ich dann manchmal vielleicht das nicht mehr weiss, was sie dann weiss, wo sie mich wieder darauf hinweist, dass das macht sie super gut. Und da bin ich sehr froh, weil ich ja, ohne sie wäre ich hoffnungslos verloren.
Gut, jetzt sind wir im Büro. Du hast jetzt zwei Sitzungen gehabt. Und wie geht es dann weiter?
Ja, sagen wir es Mittag vielleicht. Ich esse nicht viel zu Mittag. Ausser, wenn ich sage, jetzt habe ich wirklich 3/4 Stunde Zeit, wenn ich mir Zeit nehmen kann. Also wenn ich 12:30 oder so fertig bin mit Arbeiten, am 1 an die nächste Sitzung, dann gibt es ein Sandwich. Wenn ich Zeit habe, dann wird gegessen.
Ja. Und wo? In der Kantine?
Wir haben bei uns eine Kantine, aber das ist jetzt auch etwas, wo du unsere Leute kannst fragen. Ich würde sagen, mein Gott, der Kühner, der kann fressen. Der isst gern gut und hat einen gesunden Appetit.
So siehst du aber nicht
aus. Ja, ich weiss nicht. Ich kann wahrscheinlich einfach bauen gut ab, oder?
Er ist dich zu viel. Also nein.
Und es ist so, das muss ich vielleicht auch noch sagen, eine fantastische Kantine
ist fein.
In Bern. Und da gibt es einen Schnitzeltag.
Und da in Zürich?
Moment schnell, einen Schnitzeltag. Du unterbrichst mich beim Essen. Ein Schnitzeltag und einen Burgertag.
Aha.
Nichts Schöneres wie so gewisse Konstanten im Leben.
Ah, dann tust du nach diesen Tagen darauf peilen, ob du in Bern oder in Zürich bist.
Ich bin sehr oft am Dienstag in Bern und dann ist ein Schnitzeltag, das stimmt.
Und hier in Zürich?
Fantastisches POZ natürlich.
Ah, ihr geht ins POZ essen?
Das heisst, wir gehen. Wenn ich einmal bei den Kollegen bin von der Campo, dann darf ich in POZ.
Wenn du ins POZ gehst, musst du durch den Sicherheitscheck oder lässt dich einfach durch?
Das ist jetzt die nächste Rotlampe, die du anzündest bei mir.
Also bei mir ist die Lampe Feuerrot.
Feuerrot. Ja, das habe ich ein bisschen verfolgt. Und,
dann weisst du auch, was du musst antworten, dass es nicht mega Ärger gibt.
Nein, es ist tatsächlich so, dass wenn ich dort, also mich an der Loge melde und dort rein will, gehe ich durch die normale Sicherheitskontrolle. Wenn mich ein Gespenst abholt, oder, wo mir jetzt, ich jetzt weiss, okay, ich arbeite mit ihm an der Sitzung, dann nimmt er mich durch einen Eingang hinein, wo er mich sicherheitskontrolliert. Aber dann ist er ja als Polizist.
Aber der Staatsanwalt weiss ja auch, wer ich bin und dass ich jetzt zu ihm in eine Einvernahme gehe. Also das sind jetzt eine schwache Erklärung.
Das ist keine schwache Erklärung. Nein, das ist das ist einfach so, wie ich es in Bern mache, mit ihm, macht er es bei mir in Zürich.
Gut, die Sicherheitskontrolle in Bern. Das ist jetzt das Fass, das ich mit dir nicht aufmache.
Gut.
Also, jetzt hast du gegessen und dann?
Ja, wenn wir jetzt gerade beim Dienstag sind, haben wir dann unseren Wochenrapport.
Aha, dann hast du weiter sitzen.
Schlüsselfall. Ja, das ist dann ein Rapport, das ist etwas anderes. Den leite ich dann. Das ist quasi mein Rapport. Da wird mir berichtet, wie es in den Schlüsselfall geht, wie die allgemeine Lage ist. Und ich entscheide dann, ob man wegen dieser Lage etwas anpassen. Ja, bei unseren langfristigen Phänomenen ist das eher weniger der Fall, aber jetzt gerade, wenn wieder irgendwie ein Anschlag ist oder so, dann machen wir uns auch Gedanken um unsere Fälle, wo wir dran sind.
Und mit wem machst du das?
Das sind die Abteilungschefs der Bundeskriminalpolizei.
Also aber nacheinander oder miteinander?
Nein, miteinander. Mhm.
Ja, miteinander. Also sind dann alle ein bisschen informiert, was bei den anderen läuft?
Das ist ganz etwas Wichtiges. Die sind nicht nur ein bisschen informiert, sondern die kommen dann wirklich einen Gleichstand über, wo sie für sie mitnehmen können, ihre Abteilung. Und sich dann auch dementsprechend ausrichten, wenn es darum geht, dass man einen Sprint machen muss in einem Ermittlungsverfahren. Dort man diskutieren, ob jemand von der einen Abteilung die andere aushelfen kann. Und das dann auch festlegen dort.
Und wenn du nachher mit dem Rapport fertig bist?
Ja, dann sind unterdessen wahrscheinlich etwa 30, 35 E-Mails, die warten. Und wenn ich Zeit habe, dann fange ich die so ein bisschen an zu sortieren, abarbeiten. So ein bisschen unterscheiden zwischen schnell erledigbar, braucht mehr Aufwand oder delegierbar. Und ja, wenn dann ich nicht mehr mag, weil ich nur noch gehäuselt sehe von lauter E-Mails, gehe dann irgendwann auf den Zug, jetzt von Bern. Und im Zug arbeite ich meistens an längerfristigen Themen, Projektaufträge, längere, ja, einmal etwas lesen, wo ich ein bisschen Ruhe brauche, wenn ich dann noch mal mache.
Und wann bist du denn daheim?
Ja, zwischen 7 und 8. Zwischen 7 und 8.
Also lange Tage?
Das sind lange, intensive Tage, ja. Wenn ich in Zürich arbeite, ist das ein bisschen weniger der Fall. Ich bin auch sehr oft unterwegs in den Kantonen, eben wie wir Besprechungen haben mit anderen Polizeikorps. Dann sind die Tage ein bisschen zerfledert und dann sind sie manchmal nicht so lang.
Und was ist das Beste an deiner Arbeit?
Dass kein Tag wie der andere ist.
Und was treibt dich an?
Der Wille und auch manchmal das Resultat, etwas besser zu machen. Fürschitz zu kommen mit einem Thema, mit einem Problem, hin zur Lösung beizutragen. Und das noch zusammen mit dem Team, das, würde ich sagen, macht es aus bei mir.
Und von was drückst du dich?
Von unnötigen Sitzungen. Hast du das gerade vorher gesagt?
Und, ja, das ist wahrscheinlich bei euch nicht so einfach.
Ja, wenn man sie selber ein bisschen in der Hand hat, kann man steuern. Manchmal hat man es nicht in der Hand und dann gibt es. Dann ist man geduldig und erträgt es mit Demut.
Empfindest du viel Stress?
Ja, ich empfinde Stress. Ja, es gibt Phasen, wo es viel ist, weil einfach gerade viel läuft. Wenn das positive Stress ist, im Sinne von, dass man merkt, es geht für sich,
Entschuldigung.
Dann ist das tiptop. Negativer Stress im Sinne von, ja, sag jetzt, ein Veloständerproblem oder auch Sachen, die ich jetzt als nicht das Problem einstufe und für jemand anderes wahnsinnig wichtig ist, wo dann Stress auslöst, das ist für mich dann ein bisschen schwieriger. Ja.
Und hast du einen speziellen Mechanismus, wie du Stress abbaust, wie du damit umgehst?
Ich weiß nicht, ob ich mich da bei dir outen soll, aber wahrscheinlich komme ich nicht darum herum. Ich meditiere, wenn es immer geht. Aber, also
aber das machst du nicht am Morgen vor der Arbeit?
Nein.
Das machst du so in der Zwischenphase?
Es gibt Momente, wo ich es zum Beispiel im Zug mache. Mhm. Es gibt Momente, wo ich es am Abend mache. Ich bin auch nicht jetzt super rhythmisch unterwegs. Also, es gibt Phasen, wo ich es mehr mache. Aber ich mache es immer wieder und das ist schon wichtig. Vor allem dann, wenn ich gerade jetzt ein bisschen angeschlagen bin, nicht kann Sport machen wegen der Schulter. Sport ist das zweite grosse Ventil.
Aber wann machst du denn das? Hast du ja gar keine Zeit.
Ja, ich sage, am Wochenende geht es etwa und dann hatte ich eigentlich meinen Rudermorgen. Rudern noch. Der war immer am Montagmorgen früh gewesen. Und das nützt viel, wenn man auf dem Wasser ist.
Aber Rudern sind doch auch früh aufstehen.
Eben ja, dann muss ich auch.
Das passt, ja. Nur weil du gesagt hast, du hast erst mit der Polizei gelernt.
Ja, nein, zum Rudern oder zum Snowboarden oder Skitouren machen kann man gerne früh aufstehen.
Jetzt nimmst du viel mit heim? Also ich meine gedanklich. Oder kannst du gut abschalten?
Ich kann abschalten, aber ich muss es bewusst machen. Die Fälle sind immer da. Also ich muss bewusst sagen, jetzt nehme ich mich aus dem Gedankenkarussell raus. Manchmal geht es sowieso, weil eben andere Sachen rum sind, die einem ablenken. Aber die Fälle sind eigentlich omnipräsent.
Und gibt es Fälle, die dich besonders geprägt haben?
Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, die besonders einschneidenden, schwierigen, grossen Fälle. Aber es ist manchmal nicht einmal das, sondern es sind meistens im Rahmen von Fällen Begegnungen gewesen mit Menschen, die dann irgendwie auf eine spezielle Art spannend gewesen sind oder inspirierend sogar. Da hat es ein paar von denen.
Würdest du sagen, du kannst gut mit den Rückschlägen umgehen?
Ja, insofern, dass es mich nur kurz beschäftigt. Aber ich meine, Rückschläge, ja, habe auch ich nicht gern. Aber es beschäftigt mich nicht irgendwie wochenlang, sondern das ist vielleicht ein Moment, das Thema, ein, zwei Tage und dann geht es dann weiter.
Also du hast einmal in einem Interview gesagt, dass du oft sehr fokussiert seist und dich schwer tagst mit Umweg. Magst du dich erinnern an die Aussage? Hat sich das verändert oder ist das einfach Fabian immanent?
Das hat sich im Wesen nicht verändert, aber im Umgang damit. Also ich würde behaupten, ja, politische Prozesse, die sind langsam, die sind manchmal auch nicht ganz rational. Für einen Außenstehenden, ja, das stört mich immer noch, wenn es Umwege sind, die aus meiner Sicht unnötig sind. Aber ich kann das heute annehmen, gut und habe nicht das Gefühl, ja, ich bin der Einzige auf dieser Welt, dass es so geht, sondern es geht uns allen so und ja, die Welt ist komplex und kompliziert und da muss man einfach einen Umgang finden damit.
Findest du, dass die Strafverfolgung funktioniert?
Nein. Ich glaube, über das grosse Ganze gesehen, wenn ich jetzt vergleiche mit den Ländern, die ich beruflich kennenlernen darf, ich sage, haben wir ein System über das Ganze gesehen, das eine höhere Qualität hat, wo ja, ich sage auch für alle Beteiligten eigentlich nachvollziehbar ist. Aber wenn ich schaue, wie die Verfahrensdauer sich entwickelt, wie die Pendenzenlast sich entwickelt, wie vielleicht auch die Ausrichtung der Strafverfolgung sich entwickelt, bin ich nicht mehr ganz so sicher, ob das nicht echt auch ein systemimmanent ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir mit unserem System auch in dieser schnell verändernden Gesellschaft und eben auch Technologien, ob wir da überhaupt Schritt halten mögen. Ich meine, ich sage jetzt, ein gutes Gesetz mag eigentlich fast Ewigkeiten Bestand haben. Ja, bin ich nicht ganz sicher, ob wir da schon am Ende von der Weisheit sind.
Hast du das Gefühl, unser System führt letztendlich zu gerechten Urteilen?
Ich glaube, das System an sich, da kann man über das grosse Ganze sagen, ja. Aber es gibt einzelne Auswüchse in diesem System, wo ich schon auch als Bürger von diesem Land denke, ja, ist jetzt das wirklich sinnvoll? Oder? Also, ich glaube, ohne Strafbefehlsverfahren, das wissen wir beide, oder, wäre der Kollaps vorprogrammiert. Aber es ist schon lustig, oder, wie Urteile können gefällt werden. Eben ohne Anhörung zum Teil. Gewisse Kantone haben das auch. Sogar in kontroversen Sachverhalten. Es hat mich nie gestört als Staatsanwalt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe im Rahmen von dem Verfahren alles gemacht, um herauszufinden, was ich muss. Und das reicht. Und ich habe eigentlich ehrlich...
Ja gut, aber wenn man nicht fragt, dann lange Zimmer. Sind wir wieder bei deiner Neugier, oder? Weißt, aber eben, wie weit reicht sie denn? Aber ja, ist ein Weizfeld, das Strafbefehl.
Ja, das Problem ist eben auch, dass man kann das eben nicht nur, auch wenn man es gerne möchte, wir als Juristen, aus rechtsstaatlicher Sicht beleuchten. Das möchten wir immer gerne. Aber auch die Strafjustiz ist in dieser Gesellschaft ist gewissen faktischen Zwängen unterworfen. Eben, ich sage Ressourcen, Geld, Aufwand, Verteilung, Mitteleinsatz. Und ich glaube, die gesamtheitliche Betrachtung von unserem System sollten wir führen und nicht unbedingt jetzt nur die juristisch.
Aber geht da nicht völlig der Blick auf den Mensch verloren? Wenn man nur noch sagt, ich brauche meine 30 Erledigungen im Monat und dann schaffst du halt die 30 Erledigungen an und lässt halt die Strafbefehle raus. Und völlig, oder? Die Erledigung wird wichtiger als der Mensch dahinter. Also ich könnte den Job nie machen, das würde mich zu Tode beelenden.
Wenn du auf diese Zahlen anspielst, das ist richtig, das muss man, ich sage, immer auch wieder anschauen. Aber ich glaube, wer natürlich Massen im Griff hat, auch wenn das Wort Massen eigentlich in der Einzelfallbetrachtung nicht fallen sollte, aber wer die Massen im Griff hat, hat Zeit und Kapazität, um sich in diesen Themen zu widmen, wo wirklich aus menschlichen, wo Komplexität, wo Detail Tiefe einfach höher muss sein, oder wo man mehr muss machen. Und das ist, glaube ich, der grosse Vorteil auch zum Beispiel vom Strafbefehlsverfahren, dass man die Masse einfach im Griff hat. Nicht jetzt unbedingt aus Sicht vom gerechten Urteil, aber einfach aus reiner Sicht vom Funktionieren vom System.
Natürlich. Letztlich ist es eben auch eine politische Frage. Eben, rationalisiert man das? Geht man in diesem System so weiter? Oder sagt man sich, okay, wir machen die Verdachtsstrafe, aber dann halt ohne Strafregistereintrag, ohne Geldstrafe, sondern einfach mit einer Busse. So eine niederschwellige Strafjustiz, wenn denn das unbedingt nötig ist, dass man alles und jedes mit Sanktionen behängt.
Ich glaube,
die Auswirkungen für diese Leute sind mitunter einfach brutal, was dann aber auch der ganzen Gesellschaft schadet.
Ich glaube, man kann das eine machen und das andere nicht sein lassen. Ich glaube, das geht. Ich glaube, man kann mit einer guten Aus- und Weiterbildung, mit einem guten Verständnis für verschiedene Aspekte von der Strafjustiz, kann man Verfahren führen, die eben nicht dann Verdachtsstrafen werden, sondern mit dem Augenmaß.
Fabian, du redest jetzt von einem idealen Staatsanwalt und es gibt ganz viele ganz gute. Aber unser System muss auch tragen und heben, wenn wir Leute haben, die moralisch nicht genügen, die fachlich nicht genügen. Auch dem muss das System tragen. Und es kann nicht sein, dass Leute da draussen bestraft werden, weil sie jetzt einfach einen Steher verwünschen, der seiner Aufgabe nicht gewachsen ist.
Das kann nicht sein. Es kann aber auch nicht sein, und es passiert trotzdem immer wieder, dass man das Auto zum Garagist bringt, wo nicht rauskommt, dass das Kind aber in die Schule geht zu einer Lehrerin, die sicher den Beruf verfehlt hat.
Okay, das ist auch
oder
schlimm.
Einem Lehrer.
Das ist auch schlimm, ja.
Oder ein Chirurg findest,
oder für, der Fall ist. Oder ein schlechter Anwalt.
Für ist ein schlechter Anwalt, das wäre genauso gut.
Aber weißt, System, wir haben eine Machtfülle, das ist der Lehrer auch, aber der Garagist nicht. Und du gibst als Staat Leute eine Machtfülle in die Hand. Und mitunter bin ich dann der Meinung, dass der Staat auch in der Pflicht ist, dass die Qualität stimmt. Und wenn du so Massenproduktionen als Strafbefehl hast, dann geht das völlig aus der
Sicht. Da bin ich schon bei dir. Da bin ich schon bei dir. Ich meine, der Staat kommt in vielen Aspekten im Ideal nicht einmal annähernd her. Aber was man natürlich nicht macht, ist, man tut nicht sauber die Leute aufziehen, sauber die Leute auswählen, das macht man. Da hat man die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Da hat man die Hausaufgaben. Das ist Polizei viel, viel weiter. Also ich sage jetzt, rein was wir investieren, in dass jemand ein guter Polizist wird, ist im Verhältnis zu dem, dass, was ich sage jetzt, die Juristerei und Behörden investieren, dass es einen guten Staatsanwalt gibt, das sind Welten. Und es gibt Kantone, die investieren gar nichts, außer dass du einfach das Studium springen musst. That's it. Oder? Und ich meine, der Polizist, dort ist es, kommt es genau von dort her. Wir geben diesen Leuten eine Waffe und einen Ausweis. Ermächtigt zu polizeilichem Handeln, Ausübung von Zwangsmassnahmen. Wenn ich mir überlege, wie wenig Vorfälle das wir haben mit Schusswaffen in der Schweiz. Und wenn ich das schaue, wie viele Stunden das wir investieren in Ausbildung, in Training, in unglaublich, Szenariotraining und. Und ich das vergleiche mit der Ausbildung von Staatsanwalt genießt. Okay, er hat keine Schusswaffe, aber er hat natürlich schon Macht. Da bin ich völlig bei dir.
Apropos Polizeiausbildung. Was ich bewundernswert finde, und du hast vorhin von Meditation geredet, ist, dass ihr so eine Art Intervision habt. Oder Supervision. Ein Stück weit auch institutionalisiert. Ja. Ich meine, das ist ja so wertvoll.
Also, das ist das, was man über Jahre weg in, vernachlässigt hat. Aber die Feedback-Kultur, die Retex, sagen wir denen, oder Aufarbeitung, After-Action-Review, kannst du es nennen, wie du willst. Das kritische Hinterfragen vom eigenen Handeln, das ist bei uns völlig normal. Völlig normal. Das ist bei der Staatsanwaltschaft inexistent. Inexistent. Also zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben. Ich bin der, der unterschreibt, ich bin der Magistrat. Ich mache keine Fehler. Das muss ich so sagen. Das muss ich so sagen. Und ich meine, wenn ich so Typen, hatte, die ich nicht wollen bei mir, die habe ich rausgeschmissen. Ich kann es nicht wollen. Weil das geht nicht mit dem Gewaltmonopol. Das geht, das, oder? Darfst du das nicht in die Hand geben. Das geht nicht.
Ja,
aber Mechanismen, um die aussortieren, haben wir nicht. Um die gar nicht erst an die Plätze bringen.
Das ist schon klar. Man hat ja sowieso zu wenig Leute, also bist du eigentlich froh für jeden, den du bekommst. Aber ich finde es eben auch noch erstaunlich. Und das ist ein bisschen das Gleiche, wie du sagst. Gut, man macht immerhin das Fähigkeitszeugnis, das du brauchst.
Das macht man in Zürich.
Ja, das macht man in Zürich. Aber das hat dann schon eine massive Qualitätssteigerung in Zürich mit sich geführt.
Okay. Und da gibt es eine Kommission, die das verleiht.
Ja, aber so kritisch wird die nicht sein. Ja. Aber du hast natürlich ein Jahr, wo die begleitet werden und beobachtet werden. Und dann weiss man natürlich auch, wer man da will oder wer man nicht will. Ja. Nehme ich einmal an. Jetzt haben wir so viel diskutiert, Fabiane. Ich habe noch drei schnelle Fragen. Wir machen es auch lang. Traumgästeliste für ein Abendessen. Wer gestorben, lebendig, fiktive Figuren? Also, wer würde einladen?
Als erstes meine Frau, einfach weil Happiness is only real when shared, oder? Das ist schön, oder?
Ja, also wer würdet ihr einladen?
Würdest du auch einladen?
Nein, wer würdet ihr zwei
denn? Aber wer
würde Gastgeberin
sein? Ja. Müsst ihr jetzt fragen. Aber ich habe schon das Gefühl, wir sind so ein bisschen ein Potpourri sein. Für mich ist immer, ich habe so eine technische Affinität noch und der Neil Armstrong, der erste Mensch auf
dem Mond,
den würde ich gerne erfahren, wie der das so erlebt hat. Ja, dann musikalisch muss auch noch etwas sein. Der Dave Grohl, Frontmann von den Foo Fighters, den müsste ich haben, unbedingt. Ich spiele selber noch ein bisschen Gitarre, darum wegen dem. Ja, jetzt könnte man sagen, der Dalai Lama noch für die Weisheit würde mich sonst auch interessieren. Es dürfte auch sonst ein Philosoph sein oder eine Philosophin. Vielleicht noch der Peach Weber so.
Als Philosoph.
Ja, du staunst, was er für Philosophie hat.
Dann würde mich noch wundern, hast du Buchempfehlungen?
Ja, ich lese im Moment eins, das mich so fesselt, vom Le Carré, der Nachtmanager, Nightmanager. Und meine Empfehlung ist einfach, wenn ihr Krimis lest, weil es so interessiert oder für das Thema brennt, oder Thriller, irgendwie Spionage-Thriller oder so, dann schaut, dass die Leute wirklich gut recherchiert haben. Es gibt ganz fantastische Krimi-Autorinnen und Autoren in der Schweiz, die so nah oder fast sehr nah an der Realität sind. Das würde ich auch empfehlen.
Zum Beispiel?
Petra Ivanov sicher. Ja. Ist sicher sehr nah. Teuerer ist sicher auch ganz, ganz nah.
Zum Schluss gibt es ein Buch, das dich besonders beeinflusst hat.
Ich muss jetzt ein bisschen studieren. Ja. Es ist ein Buch von einem älter werdenden Surfer. Und ja, wir alle werden älter. Und beim Surfen ist es so, wenn du nicht mehr so schnell aufs Brett kommst, wenn du ja, nicht mehr so beweglich bist, dann ist es sehr anstrengend zu surfen. Und du wirst auch jemanden durchgewaschen und so. Und das Buch, das er beschreibt, ist eigentlich eine Autobiografie, wo er eigentlich schreibt, vom, ja, wie das ist, so der Weg vom jungen, spritzigen Surfer zum alten. Und dass es eben auch sehr viele Leute, die immer noch funktioniert, auch wenn man nicht mehr so beweglich ist. Und das heisst Barbarentage oder eben Barbarian Days von William Finnegan.
Ja, ein grossartiges Buch.
Aber das finde ich jetzt fantastisch, dass du das gelesen hast, weil es kann eigentlich nur ein Surfer lesen.
Wieso bist du ein Surfer? Nein, es sagt so viel über das Leben aus. Ich habe es verschlungen.
Nein, es ist fantastisch.
Ja, ich habe es verschlungen, ich habe es abgezogen.
Wenn du eben selber noch weißt, wie sich es anfühlt, bei 15 Grad Wasser im Pazifik in Kalifornien durchgewaschen zu werden, dann ist...
ja, und weißt du, er verrät ja dann, die wählen da, die wählen da und da die und so, musst du dort rein und so. Ja. Das hat mir natürlich gar nichts gesagt. Dir schon?
Ja, ich habe mit 17 Jahren angefangen in Kalifornien. Ich konnte günstig fliegen durch familiäre Umstände. Und bin dann zu dem gekommen und bin geblieben. Und bin auch schon 6 Monate um die Welt gereist, nur zum Surfen. Nur das gemacht,
cool,
ganz allein. Und habe einige Wellen von ihm auch tatsächlich auch schon gesehen.
Ah, das muss ganz gross sein, wenn du das liest und denkst, da bin ich auch schon gestanden.
Es gibt natürlich auch noch andere Surfliteratur, gibt ganz viel, aber es gibt auch viel Ramsch. Aber das ist definitiv. Das kann jeder lesen, der auch nicht surft.
Nein, eben, dass die Passion für irgendetwas und sich ganz durchwäschen lassen, Tag und Nacht dafür brennen, all in gehen.
All in.
Nein, es ist heiss. Ich habe es kurz vor meinem Herzinfarkt gelesen, im Übrigen. Und es geht jetzt weit, aber ich habe mich sehr stark zum Teil wiedererkannt. Aber das hat mich dann eben auch in den Infarkt geführt.
Oh nein. Okay, jetzt können wir lachen drüber.
Nein.
Es ist das, oder? Wenn du ein Plätzchen gefunden hast, im Beruf, in der Familie, im Leben, in einer Passion, dann ist eben all in. Und nichts Schöneres, wie mit Leuten zu schätzen oder Leute kennenzulernen, die das machen, die das leben. Das ist ja in der Strafjustiz so. Man merkt, wenn jemand für sein Fach lebt. Und es macht einfach einen Unterschied. Es macht einen Unterschied.
Gibt es irgendeine Frage oder irgendetwas, wo du zum Schluss möchtest loswerden?
Also sicher mal danke, dass ich da kommen konnte.
Ja, ich bin sehr super, froh, dass
super
du
spannend
den Weg gefunden hast.
Die vielen Folgen da. Ja, ich weiss nicht, der Podcast geht auch an junge Juristinnen und Juristen. Was ich ihnen mitgeben könnte, ist, wenn ihr euch interessiert für die Polizeiarbeit, geht mal an einen Infotag von der Polizeischule und wenn es euch wirklich packt, macht die Polizeischule. Das ist ein fantastisches Gebiet, ganz eine vielseitige Tätigkeit. Und ihr könnt vielleicht akademischer arbeiten bei der Polizei, als ihr meint, und eure Fähigkeiten, intellektuelle Fähigkeiten voll einbringen. Das war ein bisschen Werbeslogan für die Polizeischule.
Ich habe irgendwo die Frage, habe ich mir auch notiert, dass ich dich fragen möchte, was würdest du einem jungen Juristen raten, quasi, wenn er zur Polizei oder überhaupt zur Strafverfolgung wähle. Also das wäre jetzt die Frage und du hast die Antwort.
Ja, wobei ich muss das vielleicht in den Kontext setzen. Oder? Wir haben von Barbarian Days geredet. Der Tipp wäre eher, wenn ihr euch fasziniert für das, geht ihr all in. Und wenn ihr euch fasziniert für die Advokatur, dann geht ihr all in und macht die Anwaltsprüfung. Das ist, ja, all in ist eigentlich bei der Berufswahl sicher nicht falsch.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.